Frühlingserwachen. Die Pubertät mit all ihren Problemen und unbeantworteten Fragen, mit all den Zweifeln, nicht mehr Kind zu sein, erwachsen aber auch noch nicht so richtig, Allmachtsfantasien, gleichzeitig das Gefühl, nichts wert zu sein, all das lag langsam hinter mir. Dafür fingen die Hormone an, mich mehr und mehr in Atem zu halten. Was ich mir bisher nur vorgestellt hatte bei heimlichen Rendezvous mit mir selbst, wollte nun in die Realität umgesetzt werden. Nur wie? Das war gar nicht so leicht und brachte neue Probleme. Mit wem? Wann? Wo? Wie? Das waren die Fragen, die uns Jungs mehr beschäftigten als alles andere. Aber wie so oft, die Natur weiß sich zu helfen. Und so machten wir alle unsere ersten Erfahrungen auf dieser Terra Incognita. Meine Unschuld verlor ich an eine sehr gute Freundin unserer Familie. Meine Mutter hatte mich schon vor reiferen Damen gewarnt, die es auf junge Männer abgesehen hatten. Natürlich erregte das mein gesteigertes Interesse und all meine Antennen waren auf Empfang gerichtet. So konnte mir nicht entgehen, dass besagte Freundin, gut 10 Jahre älter als ich, tatsächlich ein Auge auf mich geworfen hatte. Eines Tages lud sie mich zu meinem allerersten Theaterabend in der Stadthalle ein. Ein Gastspiel mit der damals noch blutjungen Christiane Hörbiger, mit der ich später gemeinsam in den Guldenburgs spielen sollte. Aber weder an das Stück noch an Frau Hörbiger kann ich mich erinnern. Zu sehr war ich mit der Frage beschäftigt, was der Abend wohl noch bringen würde. Und tatsächlich, ich wurde eingeladen, noch mit zu ihr zu kommen. Als ich dann später in meinem eigenen Bett lag, lag da kein Jüngling mehr, sondern ein junger Mann. Die Schule machte immer weniger Spaß. Die meisten Lehrer, es waren noch so richtige Pauker vom alten Schrot und Korn, waren mir ein rotes Tuch. Und ich hatte das Gefühl, mich mochten sie auch nicht besonders. Weitere 3 Jahre auf diese Schule gehen zu müssen, konnte ich mir immer weniger vorstellen. Vorstellen dagegen konnte ich mir ein neues Leben in einem Internat. Für viele meiner Kameraden war das eine Horrorvorstellung, für mich dagegen die Lösung so mancher Probleme. Mein Vater war einverstanden, der Stiefvater freute sich, mein Bruder Reinhard verstand die Welt nicht mehr, nur meine Mutter war unendlich traurig und das machte mir den Absprung dann doch recht schwer. Im Internat. Meine Eltern brachten mich gemeinsam in das Landschulheim Steinmühle in Kappel bei Marburg. Bis ans Ende meiner Tage werde ich nicht vergessen, wie meine Mutter beim Abschied Tränen überströmt dastand und nicht fähig war, irgendetwas zu sagen. Mein Vater, cool, um nicht zu sagen emotionslos, packte sie am Arm. »Der Junge ist schließlich nicht tot« und buxierte sie ins Auto. Knappe Worte von ihm an mich und ich sah meine Mutter, aufgelöst winkend, langsam verschwinden. Rasch fühlte ich mich wohl im Internat und rückblickend kann ich sagen, es war eine glückliche und überwiegend unbeschwerte Zeit für mich. Ich genoss den engen Kontakt mit Gleichaltrigen und natürlich profilierte ich mich durch besonderen Einfallsreichtum beim Aushecken von Streichen. So befreiten wir einmal das Skelett aus dem muffigen Biologieraum und zogen es am Fahnenmast hoch, geschmückt mit der Inschrift »Der letzte verhungerte Internatsschüler«. Das gab einen gewaltigen Ärger. Aber alle Nachforschungen blieben erfolglos, obwohl es verdammt schwierig war, den Knochenmann ebenso unbemerkt wieder zurückzubringen. Wir waren eine eingeschworene Gemeinschaft. So machte selbst der Unterricht und das gemeinsame Lernen Spaß. Nicht zuletzt auch, weil die Lehrer es verstanden, uns zu motivieren. Ganz anders als die Pauker in Olpe. Und so wurden meine Noten sehr zur Freude meiner Eltern immer besser. Das Wichtigste blieb aber auch hier für mich die Freizeitgestaltung. Und da gab es ein Angebot im Überfluss. Fußball. Ich wurde schnell zum Tormann der Schulmannschaft. aber auch Rudern, Reiten, Judo, Volleyball. Sogar eine eigene Schulfeuerwehr mit kompletter Ausrüstung und regelmäßigen Übungen gab es. Schließlich regte ich an, eine Theater-AG zu gründen. Das fand große Zustimmung. Die Mutter eines externen Mitschülers war ehemalige Schauspielerin und erklärte sich bereit, mit uns zu arbeiten. Wir einigten uns auf ein Stück von John Priestley, Ein Inspektor kommt. Wer die Hauptrolle spielen sollte, bedurfte keiner Diskussion. Alle wussten ja von meinen Ambitionen. Und so kam es, dass ich mich im Trenchcoat mit rauchender Pfeife und bedeutendem Gesichtsausdruck auf den Brettern, die für mich die Welt bedeuten würden, einem wohlwollenden Publikum präsentieren konnte. Es war ein großer Erfolg, und zum ersten Mal durfte ich den Applaus genießen, den wir alle gemeinsam für unser Spiel bekamen. Bis heute ist wirklicher, ehrlich gemeinter Applaus nach einer gelungenen Vorstellung das Schönste für mich und tatsächlich Lohn für so manche Mühen inklusive Lampenfieber. Dieser direkte Kontakt zwischen Publikum und Spielern macht ja den besonderen Reiz des Theaters aus, auch für uns Schauspieler. Und ich werde nicht müde, den Zuschauern immer wieder zu sagen, wie sehr wichtig sie sind für das Gelingen eines Abends. Der Energiefluss ist nämlich keine Einbahnstraße. Wir da oben spüren genau, was die da unten fühlen. Und wenn die Menschen konzentriert mitmachen und bei der Sache sind, sind sie am Ende auch Teil des Erfolges. Aber zurück ins Internat. Ich habe so viele schöne Erinnerungen an diese Zeit, dass es mir schwer fällt, welche auszuwählen. Also belasse ich es bei dieser Aussage. Bezeichnend dafür ist die Tatsache, dass bis heute regelmäßig jedes Jahr Klassentreffen stattfinden, an denen ich, wann immer ich die Zeit dazu habe, mit Freude teilnehme. Manchmal habe ich dann das Gefühl, die Zeit sei stehen geblieben. Im letzten Jahr vor dem Abitur erreichten mich schlechte Nachrichten. Ich wurde aus der Klasse geholt und einer der Lehrer bat mich mit belegter Stimme, zu Hause in Olpe anzurufen. Mein Stiefvater sei schwer erkrankt. Ein schwerer Weg. Es war aber noch schlimmer. Er war in der vergangenen Nacht an einem Hirnschlag gestorben, wie mir eine liebe Freundin der Familie mitteilte. Meine Mutter sei nicht ansprechbar, ein Nervenzusammenbruch. Die größte Sorge galt meiner Mutter. Ich spürte, dass sie mich jetzt brauchte. Die Internatsleitung hatte großes Verständnis für mich, und da meine Noten recht passabel waren, konnte ich mich gleich auf den Weg nach Olpe machen. Meine Mutter war in einem beklagenswerten Zustand. Völlig aufgelöst, mit leer geweinten Augen saß sie da, inmitten eines totalen Chaos. Ich nahm sie in die Arme. Selber hilflos versuchte ich zu trösten, wo es nichts zu trösten gab. Mein kleiner Bruder, so plötzlich ohne Vater, schaute mich mit großen, fragenden Augen an. Was sollte ich sagen? Ich hatte keine Antwort, keine Erklärung. Deutlich spürte ich meine Überforderung. Ich war nicht in der Lage, so zu helfen, wie ich mir das auf dem Weg hierher vorgestellt hatte. Wie so oft war auch hier die Realität etwas völlig anderes. Inmitten all der Trauer, der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit gab es dennoch ein deutliches Zeichen, dass das Leben weitergeht und keine Rücksicht nimmt auf ein persönliches Schicksal. Immer schon hatten wir einen kleinen Kanarienvogel, Hansi. Völlig unbeeindruckt von dem Geschehen um ihn herum, sang er so fröhlich und ausgelassen, wie es eben seiner Natur entsprach. Ich glaube, schon damals verstand ich diesen Wink des Lebens, sonst hätte sich diese Begebenheit nicht so tief in mein Gedächtnis gegraben. Meine Mutter jedoch konnte diesen Gesang nicht ertragen. »Wie kann dieser Vogel singen, wo ich gerade meinen Mann verloren habe?« Hansi wurde zum Verstummen gebracht, indem man seinen Käfig mit einem Tuch abdeckte. Ich hatte übrigens ein besonderes Verhältnis zu Hansi. Ja, uns verband ein kleines Geheimnis. Eines Tages, die Eltern waren mal wieder nicht zu Hause, wollte ich dem Vogel etwas Gutes tun und öffnete seine Käfigtür, was eigentlich streng verboten war. Nach anfänglichem Zögern kam er heraus, offensichtlich verwundert über die sich neu bietende Möglichkeit. Er breitete seine Flügel aus und hob ab zu einem ersten Flug. Leider, oh Schreck, endete er abrupt an der Fensterscheibe. Hansi fiel wie ein Stein zu Boden und rührte sich nicht mehr. Ich flehte erst Gott und dann Hansi direkt an, nicht tot zu sein. Vergebens. Was sollte ich tun, um dem Strafgericht meiner Eltern zu entgehen? Ich nahm das leblose Körperchen und legte es zurück in den Käfig. Es sei einfach von der Stange gefallen, nahm ich mir vor zu lügen, allerdings ohne viel Hoffnung, dass man mir glauben würde. Ein Genickbruch war bei einem Sturz im Käfig ja auch nicht sehr wahrscheinlich. Ich haderte noch mit meinem Schicksal, als ich plötzlich ein Piepsen hören ließ. Hansi war langsam wieder zu sich gekommen, schüttelte sein Gefieder, schaute mich benommen an, und ich hatte das starke Gefühl, es lag etwas Vorwurfsvolles in seinem Blick. Egal, ich war heilfroh, dass er überhaupt schaute. »Ich wollte dir doch was Gutes tun«, sagte ich zu ihm, »und bitte, verrat mich nicht.« Nun also wurde Hansi mit einer Decke über dem Käfig zum Verstummen gebracht. Was aus ihm geworden ist, weiß ich nicht, nehme aber an, dass sich die liebevolle Nachbarin seiner angenommen hat. Mein Stiefvater hatte sich als Österreicher immer schon gewünscht, in Salzburg begraben zu werden, wenn es einmal soweit sein sollte. Nun war der Zeitpunkt gekommen, diesen Wunsch zu erfüllen. Allerdings war das leichter gewollt als getan. Die Auflagen für den Transport eines Sarges ins Ausland waren enorm und die Kosten gigantisch. Meine Eltern waren nicht arm, aber alles andere als reich. Eine Missachtung des Wunsches ihres verstorbenen Mannes kam für meine Mutter nicht in Frage, und so wurde nach Wegen gesucht, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Der Bestatter hatte angeboten, meinen kleinen Bruder und mich im Leichenwagen mitzunehmen, während meine Mutter im Schlafwagen nach Salzburg fuhr. So traten wir zwei eine Reise an, die wir zuvor schon oft voller Vorfreude auf die Ferien gemacht hatten. Leicht vorstellbar, wie uns im Gegensatz dazu nun zumute war, mit einem Sarg im Rücken, in dem der tote Vater lag. Nach vielen quälenden Stunden, in denen so gut wie nichts gesprochen wurde, erreichten wir im Dunkeln endlich unser Ziel. Meinen kleinen Bruder Reinhard hatten wir zuvor schon bei einem Onkel in Salzburg abgeliefert. Nun standen wir vor den verschlossenen Toren des Friedhofs. Erst nach langem Suchen, Rufen und Klingeln erschien mürrisch der Hausmeister. Er sei allein und außerdem wäre Feierabend, alle Arbeiter seien längst zu Hause. Schließlich erklärte er sich bereit, alle Türen zu öffnen, mit Anpacken jedoch könne er nicht. So kam ich zu der zweifelhaften Ehre, meinem Stiefvater einen letzten Dienst zu erweisen. Zusammen mit dem Bestatter aus Olpe schoben wir seinen Sarg durch lange finstere Gänge, vorbei an vielen Toten, zum Teil offen aufgebahrt, bis wir endlich den Platz erreichten, den der Hausmeister uns angewiesen hatte. Das war das Ende eines Lebensabschnittes von mir, wie es dramatischer kaum hätte sein können.